Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon, herzlich willkommen. Probleme gab es schon vor Corona, aber mit Corona wird aus Problemen eine Krise. Mittlerweile ein durchaus gängiges Muster, wie aktuell der französische Autobauer Renault und der deutsche Zulieferer ZF belegen. Zu beiden gleich mehr. Außerdem im Programm.
Currently, social media giants like Twitter receive an unprecedented liability shield based on the theory that they're a neutral platform, which they are not.
US-Präsident Donald Trump, so begründete er sein gestern unterzeichnetes Dekret gegen, wie er sagt, Social-Media-Giganten wie Facebook und Twitter. Fehlende Neutralität wirft er denen vor. Zwischen Twitter und Trump ist ein offener Konflikt entbrannt, nachdem Twitter erst eine Einlassung des Präsidenten als wahrheitswidrig gekennzeichnet hatte. Und jetzt, vor dem Hintergrund der Proteste und Ausschreitungen gegen Polizeigewalt in Minneapolis, nachlegt. Ein weiterer Tweet von Trump sei gewaltig. Gewaltverherrlichend, sagt Twitter. Was passiert? Das Internet stellt sich gegen Trump, Big Data gegen den Präsidenten. Zum Konflikt, der auch gewaltige ökonomische Dimensionen hat, Mischa Erhardt.
Die schiere ökonomische Macht der 5 großen US-Technologiefirmen lässt sich an deren Börsenwert ablesen. Apple, Microsoft, die Google-Mutter Alphabet, Facebook und Amazon sind mit der Ölgesellschaft Saudi Aramco die wertvollsten Börsenunternehmen der Welt. Alleine das soziale Netzwerk Facebook mit etwa 2 Milliarden Nutzern weltweit ist rund 600 Milliarden Dollar wert und hat in seinem Konzerngeflecht auch die Töchter WhatsApp und Instagram sitzen. In seiner Auseinandersetzung mit Twitter will Donald Trump nun die sozialen Netzwerke stärker in Haftung für deren Inhalte nehmen. Und das wollen die quasi um jeden Preis verhindern.
Das ist ja genau das, wovor eine Plattform wie Facebook auch riesen Angst hat, also wirklich haftbar gemacht zu werden. Momentan bauen sie ja ihre eigenen Regeln und sie haben ja auch irgendwie 10.000 Leute oder mehr im Einsatz, die Inhalte löschen, sagen wir mal so, ja, also nicht umschreiben, die eben Dinge, die den Plattformrichtlinien widersprechen, einfach löschen. Also das haben sie ja schon. Also offensichtlich wollen sie da schon Risiken entgehen, dort irgendwie haftbar gemacht zu werden, wenn dort Pornografisches oder zu viel Mord und Totschlag passiert. Und die haben letztlich Angst vor gesetzlichen Konsequenzen, denke ich mal.
Sagt Roland Fiege. Er ist unabhängiger Digitalisierungsberater und Experte für soziale Medien. Dem Streit zwischen dem US-Präsidenten und Twitter vorausgegangen war, dass der Kurznachrichtendienst erstmals einen Tweet des Präsidenten als irreführend gekennzeichnet hatte. Daraufhin hatte der Präsident angekündigt, Twitter und andere soziale Netzwerke stärker reglementieren zu wollen. Inzwischen ist der Streit in eine weitere Runde gegangen, weil Twitter eine Kurznachricht des Präsidenten als gewaltverherrlichend gekennzeichnet hat. Jedenfalls können stärkere Regulierungen und gesetzliche Konsequenzen für die Plattformen teuer werden in einem Land, wo bei Erfolgen von Klagen vor Gericht regelmäßig hohe Strafen oder Schadensersatzzahlungen fällig werden. Sollten sich überdies dann auch noch Nutzer von Plattformen wie Facebook abwenden, würde das sich sofort in Form fallender Werbeeinnahmen auswirken.
Das ist letztlich der Hebel, wo man diese Plattformen kriegen kann, wenn Firmen sich in einem Kontext wiederfinden, in dem sie sich nicht wiederfinden wollen, dann werden dort die Werbeeinnahmen natürlich zurückgehen. Und das ist die eigentliche Angst, die sie haben. Zuckerberg hat eigentlich nur Angst davor, dass die Nutzer wegbleiben, beziehungsweise dass natürlich sie Werbeeinnahmen verlieren. Und das sind die einzigen zwei Hebel, wo man sie eigentlich packen kann.
Bislang waren die Netzwerke in den USA geschützt vor der Haftung für Inhalte, die Nutzer dort posten. Allerdings müssen Facebook, Twitter und Co. bereits jetzt dafür sorgen, anstößige Inhalte zu löschen. Im Fall der Auseinandersetzung Donald Trumps mit Twitter könnte das für den Kurznachrichtendienst am Ende sogar von Vorteil sein, meint Roland Fiege.
Es ist jetzt tatsächlich sowas wie so ein Showdown, eine Stunde der Wahrheit. Trump hat ja wirklich gewütet in erster Linie auf Twitter in den letzten Jahren und hat das so als sein Haus- und Hofmedium ausgeschlachtet. Und es ist eigentlich ganz gut zu sehen, dass dort jetzt endlich mal gesagt hat, so jetzt übrigens, das ist jetzt nicht wahrhaftig, was hier gerade geschrieben wird. Das wird sicherlich dem Medium an sich gut tun. Ob es den Investoren und den Börsenkurs gut tun wird, bleibt zu zweifeln. Ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt erstmal, weil es ein bisschen durcheinander gibt, ein bisschen runtergeht wieder, aber die werden sich auch wieder fangen, sobald das geregelt ist.
Inzwischen hat auch die EU-Kommission reagiert, wenn auch zurückhaltend. Man nehme Trumps Anordnung zur Kenntnis, sagte EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton. Zugleich kündigte er für Dienstag aber an, eine öffentliche Befragung zur Rolle und Pflichten der Plattformen in der Europäischen Union durchführen zu wollen.
Mischa Erhardt war das, der Konflikt Trump gegen Twitter und seine politischen und ökonomischen Dimensionen. Der Bundestag hat heute in erster Lesung über das neue Arbeitnehmerentsendegesetz beraten, mit dem die 2018 beschlossene EU-Entsenderichtlinie in deutsches Recht umgesetzt werden soll. Es geht um Arbeitnehmer aus dem EU-Ausland, die auf dem Bau, im Tourismus, in der Pflege und eben auch in der Fleischindustrie arbeiten. Und da die sich als Corona-Hotspot erwiesen hat und ein Schlaglicht auf die kritikwürdigen Arbeitsbedingungen von Beschäftigten geworfen wurde, wird aus dem, was eigentlich eine Routineangelegenheit des Bundestages war, ein Vorhaben von besonderer Bedeutung. Magdalena Neubig hat die Debatte verfolgt.
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Das war das Credo des Bundesarbeitsministers Hubertus Heil in der heutigen Bundestagsdebatte.
Jeder Mensch, der in Deutschland arbeitet, egal wo er herkommt, hat als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das Recht, vor Risiken geschützt zu werden. Dafür setzen wir uns ein.
Das neue Arbeitnehmerentsendegesetz stärke die Rechte ausländischer entsandter Beschäftigter in Deutschland. Künftig hätten diese beispielsweise nicht mehr nur den Anspruch auf Mindestlohn, sondern auch auf sämtliche Bestandteile der Entlohnung, wie Gefahrenzulagen oder Urlaubsgeld. Außerdem sollen entsandte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen einen Anspruch auf die Tariflöhne aus bundesweit allgemeinverbindlichen Tarifverträgen haben. Die in Deutschland vorgeschriebenen Arbeitsbedingungen sollen für alle Beschäftigten gelten, die länger als 12 bzw. in Ausnahmefällen länger als 18 Monate nach Deutschland entsandt werden. Der FDP-Abgeordnete Karl-Julius Kronberg kritisierte den Gesetzesentwurf und mahnte an, dass die Entsenderichtlinie nicht Markt und Wettbewerb ausbremsen dürfe. Genau das tue sie aber an vielen Stellen.
Sie bauen hier unter dem Deckmäntelchen des Arbeitnehmerschutzes tatsächlich protektionistische Schlagbäume. Das ist unnötig und schädlich. Fairer Wettbewerb ist Voraussetzung für verbraucherfreundliche Preise und Innovationen und somit für Wohlstand und Wachstum.
Sozialschutz und Freiheitsschutz müssten deshalb immer im Gleichgewicht bleiben. Auf diese Kritik war Hubertus Heil vorbereitet und hatte bereits zuvor in Richtung der FDP-Fraktion angekündigt, dass die Bundesregierung zwar für den europäischen Binnenmarkt sei, aber Freizügigkeit nicht mit Ausbeutung verwechselt werden dürfe.
Wer Freizügigkeit will, hat mich auf seiner Seite. Wer Ausbeutung verteidigt, hat uns zum Gegner.
Der Linken sowie den Grünen wiederum geht Heils Gesetz noch nicht weit genug. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort sei zwar richtig, aber dem werde der jetzige Entwurf nicht gerecht. Die Sprecherin für Arbeitnehmerinnenrechte der Grünen, Beate Müller-Gemmecke, kritisierte unter anderem, dass der Anspruch auf Tariflöhne sich nur auf bundesweit verbindliche Tarifverträge beziehe, obwohl in Deutschland in vielen Branchen vor allem regionale Tarifverträge gelten.
Regionale Tarifverträge müssen wie bundesweite Tarifverträge behandelt werden. Das müssen Sie im Gesetzentwurf unbedingt noch ändern.
Da sich der Entwurf außerdem nur auf langfristig entsandte Beschäftigte beziehe, profitierten so nicht viele Arbeitnehmer davon. Daher sei das Gesetz eine Nebelkerze. Pascal Meiser von der Linken bemängelte, dass die entsandten Arbeitnehmer immer noch einzeln vor Gericht ziehen müssen, um die Einhaltung vorgeschriebener Arbeitsbedingungen einzuklagen.
Schaffen Sie endlich ein Verbandsklagerecht für Gewerkschaften, damit die Gewerkschaften gerade die Rechte entsandter Beschäftigter effektiver und schneller durchsetzen können, weil diese häufig alleine dazu nicht in der Lage sind.
Hubertus Heil müsse bei dem Gesetz dringend nachbessern, ansonsten vergebe er eine Riesenchance, gegen systematische Ausbeutung vorzugehen.
Magdalena Neubig war das. Fast alles, was mit Transport und Logistik zu tun hat, leidet unter der Corona-Krise. So auch der Hamburger und die anderen großen Nordseehäfen. Für Hamburg ist der Betreiber dort die HHLA. Für Bremerhaven ist das Eurogate. Pläne für eine Zusammenarbeit gibt es schon seit einiger Zeit. Im Zeichen der Krise nehmen die nun offensichtlich Fahrt auf. Axel Schröder berichtet.
Schon Anfang des Jahres verdichteten sich die Hinweise, dass die größten Umschlagbetriebe in der Hansestadt, die HALA, Eurogate und BLG, enger zusammenrücken könnten. Gegenüber dem Deutschlandfunk hatte Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann die bisher stets ablehnende Haltung des Senats gegenüber derartigen Projekten korrigiert und erklärt:
Die müssten mal Gespräche führen und müssten mal schauen, gibt es große Synergiegeschäfte, wenn man deren beide Geschäfte unter ein Dach fährt.
Heute meldeten der NDR und das Hamburger Abendblatt, dass diese Gespräche nun tatsächlich stattfinden. Eine echte Fusion von der mehrheitlich in städtischer Hand befindlichen HALA, von Eurogate und BLG ist aber nicht geplant, sagt HALA-Sprecher Hans-Jörg Heims.
Die Gespräche haben gerade erst begonnen. Sie befinden sich in einem sehr frühen Anfangsstadium. Und in diesem erst Anfangsstadium loten die HALA, BLG und Euro-KI erst einmal aus, dass Möglichkeiten für eine strategische Kooperation im deutschen Containergeschäft überhaupt gibt. Und dann, wenn man zu dem Ergebnis gekommen ist, solche Möglichkeiten gibt es, dann kann man in Verhandlungen treten. Aber die Gespräche werden ja ergebnisoffen geführt. Das heißt also, es ist auch durchaus möglich, dass man zu dem Ergebnis kommt. Eine gemeinsame Lösung ist nicht zu finden in dieser Konstellation.
Eine engere Kooperation des Terminalbetriebs hätte viele Vorteile, sagt Jan Ninnemann von der Hamburger Consulting-Firma HTC.
Fakt ist, dass HALA und Eurogate sich was einfallen lassen müssen. Die Corona-Krise hat den Hamburger Hafen, aber auch Bremerhaven, Wilhelmshaven getroffen. Auch wenn man sich die letzten Jahre schon anschaut, sieht man, dass die deutschen Seehäfen eigentlich im Vergleich zu Rotterdam, Antwerpen an Boden verloren haben. Und insofern besteht eigentlich Handlungsnotwendigkeit.
Dazu komme, dass die Kundschaft der Terminalbetreiber, die Reedereien, sich in den letzten Jahren zu immer größeren Allianzen zusammengeschlossen haben, so der Logistikexperte Ninnemann.
Das heißt, jeder Terminalbetreiber sieht sich drei Verhandlungspartner nur noch gegenüber. Vor 10 Jahren waren es noch 15 oder 20. Und dementsprechend ist natürlich die Verhandlungsmacht dieser Reeder größer. Auf der anderen Seite sehen wir aber natürlich auch, dass im Bereich der Terminalbetreiber eine erhebliche Konsolidierung einsetzt. Wir sehen, dass wir im Grunde große Terminalbetreiber aus Asien oder Mittleren Osten haben, die das Containergeschäft auch umschlagseitig dominieren. Dagegen ist die HALA ein sehr kleiner Player und auch Eurogate sind auf der Weltkarte der Terminalbetreiber ein relativ kleiner Fisch.
Natürlich würde eine engere Kooperation der Hafenunternehmen auch die Möglichkeit bieten, Ladung unter den einzelnen Standorten, unter Bremerhaven, Hamburg oder dem Tiefwasserhafen in Wilhelmshaven aufzuteilen. Die Elbvertiefung werde dadurch aber nicht obsolet, so Ninnemann, denn nach wie vor sei Hamburg die zentrale Drehscheibe für den Weitertransport von Containern nach Süd- und Osteuropa. Und daran werde sich, zumindest mittelfristig, auch nichts ändern.
Axel Schröder war das. Und auch sie hat es in der Corona-Krise hart erwischt, die Freizeitparks. Mittlerweile darf es aber wieder losgehen. Der Heidepark Soltau in Niedersachsen ist seit Montag wieder geöffnet. Und heute durften das Phantasialand im Rheinischen Brühl und der Europapark bei Freiburg wieder starten. Nun wird man sehen, wie Maskenpflicht auf der Achterbahn funktioniert. Caroline Born hat sich umgehört in der Freizeitparkszene.
Eigentlich wäre der Europapark in Rust über Ostern rappelvoll gewesen. Und eigentlich war für die neue Saison auch schon alles vorbereitet. 280.000 Blumen waren gepflanzt. Die hat der Gründer des Europaparks, Roland Mack, dieses Jahr nur mit seiner Frau bestaunt, im sonst menschenleeren Park.
Das wünsche ich keinem, dass er durch einen toll gepflegten Park mit all seinen Einrichtungen marschieren darf. Und kein Kunde, kein Gast ist da.
Roland Mack erzählt von diesem seltsamen Gefühl, während hinter ihm die leeren Boote der Wasserbahn die steile Abfahrt hinunterstürzen. Ab heute sollen darin wieder Gäste fahren, nachdem der Park nicht wie geplant nach der Winterpause öffnen konnte. Die vergangenen Monate wolle er nicht noch einmal erleben, resümiert der Unternehmer Roland Mack. Erst Ende letzten Jahres wurde das neue Spaßbad Rulantica eingeweiht. 200 Millionen Euro hat es zusammen mit dem zugehörigen Hotel gekostet. Mitte März musste es bereits wieder schließen. Auch Hotels und Restaurants wurden geschlossen, Kongresse abgesagt und der Park blieb dicht.
Wir haben einen gewaltigen Umsatzverlust hinnehmen müssen, rund 100 Millionen Euro bis zum heutigen Tag. Und das sind natürlich Dinge, wenn Sie sparsam wirtschaften, sowas durchzumachen, ist natürlich eine extrem schwierige Situation.
Als Familienunternehmen hätten Sie eigenes Geld verbrannt, so Mack. Die Einnahmen fehlen, doch die Kosten laufen weiter für Strom, die Pflege der Grünanlagen oder die technische Wartung. Um die Zeit zu überbrücken, hat Mack einen Notfallplan erstellt. Rund 2000 seiner Mitarbeiter schickte er in Kurzarbeit. Zudem stoppte er Investitionen in Höhe von rund 40 Millionen Euro. Vom Stillstand des Parks seien rund 10.000 Arbeitsplätze indirekt betroffen, wie der Maler, dem Aufträge fehlten oder private Anbieter von Übernachtungen in der Nähe des Parks. Damit er wieder investieren kann, hofft Mack auf weitere Unterstützung durch die Politik. Auch Jürgen Gevers, Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen, fordert einen leichteren Zugang zu Krediten, damit die Freizeitparks aus der Schuldenfalle wieder herauskommen.
Weil eins ist ganz klar, auch wenn sukzessive die Freizeitparks in Deutschland wieder öffnen, deswegen sind sie wirtschaftlich nicht über den Berg und die nächsten Monate und Jahre werden sicherlich ein ganz großer Stresstest für die ganze Branche.
Das liege auch an höheren Ausgaben für die Sicherheits- und Hygieneauflagen, während gleichzeitig mit deutlich geringeren Erlösen zu rechnen ist, weil die Freizeitparks weniger Besucher als sonst empfangen dürfen und womöglich auch weniger kommen. Der Verband schätzt, dass 40% seiner Mitglieder durch Corona von einer Insolvenz bedroht seien. Jürgen Gevers mahnt, die meist im ländlichen Raum angesiedelten Unternehmen zu erhalten.
Oftmals sind Freizeitparks auch die stärksten Arbeitgeber in ihrer Region. Wenn so ein Freizeitpark aufgrund von Corona den Betrieb einstellen muss, dann wird er geschlossen bleiben.
Europapark-Gründer Roland Mack blickt optimistisch auf die Wiedereröffnung, auch wenn einiges anders ist. Tickets sind auf einen bestimmten Tag datiert und müssen online gekauft werden. Obwohl auf dem ungefähr 133 Fußballfelder großen Gelände 30.000 Besucher erlaubt wären, startet der Europapark erstmal mit 10.000. Das Abstandhalten soll neben spielerischen Hinweisen durch eine App erleichtert werden. Die würden auch die anderen Freizeitparks erhalten, verspricht der Unternehmer.
Caroline Born war das. Italien gehörte mit Spanien zu den Ländern in Europa, die am stärksten unter der Corona-Krise gelitten haben. Das Infektionsgeschehen scheint in beiden Staaten unter Kontrolle zu sein. Aber die ökonomischen Schäden treten nun zutage. In Italien kommt es offensichtlich schlimmer, als ohnedies befürchtet worden war. Elisabeth Pongratz dazu.
Um 5,3% ist die wirtschaftliche Leistung von Januar bis März im Vergleich zum Vorjahr in Italien eingebrochen. Das ist der stärkste Rückgang seit 25 Jahren, als erstmals entsprechende Daten erhoben wurden. Erste Schätzungen waren von 4,7% ausgegangen. Nach den Berechnungen des Statistikamtes Istat haben die Menschen weniger konsumiert, es gab kaum mehr Investitionen und die Exporte gingen zurück. Vor allem die Industrie war stark betroffen. Während eines wochenlangen Lockdowns aufgrund der Corona-Pandemie war das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in Italien fast vollständig runtergefahren worden. Die Regierung unter Ministerpräsident Conte hat inzwischen ein weiteres Hilfspaket in Höhe von 55 Milliarden Euro angekündigt. So soll es Steuererleichterungen für die Wirtschaft und Zuschüsse speziell für die angeschlagenen Bereiche Tourismus und Bau, Landwirtschaft und Kultur geben. Auch das Gesundheitssystem soll Finanzspritzen erhalten, ebenso die angeschlagene Fluglinie Alitalia. Von dem geplanten Rettungspaket der Europäischen Union soll Italien knapp 173 Milliarden Euro erhalten, in Form von Zuschüssen und Krediten.
Elisabeth Pongratz war das. Corona-Schäden in Italien, weiter nach Frankreich im Zeichen der Corona-Krise. Beim Autobauer Renault wirkt die Pandemie wie ein Brandbeschleuniger auf schwelende Probleme. Das bereits beschlossene Sparprogramm wird deutlich ausgeweitet. Marcel Wagner berichtet.
2 Milliarden Euro will Renault in den kommenden 3 Jahren einsparen. Allein in Frankreich soll das etwa 4.600 Arbeitsplätze kosten, wie das Unternehmen am Morgen mitgeteilt hat. Dass es einen massiven Sparplan geben würde, war dabei schon länger klar, denn Renault war schon vor der Corona-Krise in große Schwierigkeiten geraten. Schlechte Absätze und wenig Rentabilität machten dem Autobauer zu schaffen. Dazu hatte die Affäre um den langjährigen Konzernchef und Baumeister der Allianz mit Nissan und Mitsubishi, Carlos Ghosn, das Unternehmen schwer erschüttert. Der Topmanager war wegen des Verdachts auf Unterschlagung in Japan festgenommen und im vergangenen Jahr spektakulär in den Libanon geflohen. Unter Ghosn hatte die Autoallianz immer höhere Stückzahlen erreicht und war in der Spitze mit 10,6 Millionen verkauften Fahrzeugen zwischenzeitlich zum größten Autobauer der Welt aufgestiegen. Bereits am Dienstag hatten Renault, Nissan und Mitsubishi angekündigt, künftig weniger Autos bauen, dafür mehr zusammenarbeiten zu wollen. Renault teilte mit, bei den Stellenstreichungen eng mit den Sozialpartnern zusammenzuarbeiten. Französische Gewerkschafter sprachen dagegen bereits von einem geplanten sozialen Kahlschlag. Die französische Regierung hatte zuletzt eine 5 Milliarden Euro schwere Kreditgarantie für Renault im Rahmen der Corona-Krise daran geknüpft, dass der Konzern Standorte in Frankreich erhält und Entwicklungen vor allem im Bereich der Elektromobilität in Frankreich vorantreibt.
Marcel Wagner war das. Ob Autobauer oder Autozulieferer, die Problemlage ist vergleichbar. Vorhandene Schwierigkeiten verschärfen sich in der Corona-Krise. Bis zu 15.000 Stellen weltweit will ZF aus Friedrichshafen streichen, die Hälfte davon in Deutschland. Thomas Wagner.
Der dem Deutschlandfunk vorliegende Brief an alle Mitarbeiter, unterschrieben von ZF-Vorstandschef Wolf-Henning Scheider und Personalvorstandsmitglied Sabine Jaskula, lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Da ist davon die Rede, dass sich die weltweit größte Wirtschaftskrise seit den 30er Jahren abzeichne. Und der könne sich auch ZF nicht entziehen. Da ist die Rede von massiven Umsatzeinbrüchen und von der Notwendigkeit, darauf reagieren zu müssen. Bis 2025 sollen deshalb weltweit zwischen 12.000 und 15.000 Stellen bei ZF wegfallen, die Hälfte davon an deutschen Standorten. Will heißen, jede 10. ZF-Stelle ist demnach gefährdet. Ohne Widerstand wird der Personalabbau aber nicht über die Bühne gehen. Wir werden um jeden Arbeitsplatz kämpfen, sagte ein Betriebsratssprecher auf Anfrage des Deutschlandfunks. Der ZF-Vorstand argumentiert dagegen in der Rundmail mit den massiven Geschäftseinbrüchen im Zuge der Corona-Pandemie. Der Fahrzeugbau erlebe derzeit nach einer Analyse des Münchner IFO-Institutes mit einem Minus von 41% bei der Wirtschaftsleistung während des Produktionsstopps den, wie es heißt, mit Abstand stärksten Einbruch aller Industriebranchen. ZF erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Jahresumsatz von 36,5 Milliarden Euro und beschäftigt derzeit weltweit knapp 150.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen gilt nach Bosch und Conti als drittgrößter deutscher Automobilzulieferer.
Thomas Wagner war das. Schlechte Autonachrichten aus dem deutschen Südwesten, zuvor aus Frankreich. Ich gebe die weiter an den Börsenberichterstatter, an Sami Ibrahim. Herr Ibrahim, das passt ja zur Tagesverfassung an der Börse.
Ja, heute in der Tat Gewinnmitnahmen, aber das auch nach einer sehr guten Woche. Jetzt ist Freitag, da gehen Anleger sowieso gerne in Deckung. Der DAX jetzt bei 11.604 Punkten, das sind 1,5% oder 177 Punkte weniger als gestern. Die Monatsbilanz aber gut 7% plus. Starke Treiber dabei waren über die letzten Wochen auch immer die Autowerte. Heute geht es abwärts, in der Tat. VW verliert 3,5%. Hier kommt noch die aktuelle Unruhe im Vorstand dazu, aber auch BMW und Daimler heute mit 2 bzw. 4% im Minus.
Ganz besonders brenzlig sieht es bei der Lufthansa aus. Die zuständige EU-Kommissarin für die Genehmigung des Rettungspakets geht offenbar nicht auf Bitten des Konzerns ein und möglich, dass die Lufthansa bald gar kein DAX-Mitglied mehr ist.
Ja, der Rauswurf auf den DAX, der ist so gut wie ausgemacht. Bitter für ein Gründungsmitglied natürlich, aber das ist auch schon anderen passiert. Siehe beispielsweise Commerzbank oder auch Continental zwischendurch. Der Poker zwischen der EU auf der einen sowie der Lufthansa und auch der Bundesregierung auf der anderen Seite, der verunsichert das schon sehr viel mehr. Die Aktie gibt mit mehr als 5,5% überdurchschnittlich stark nach. Hellhörig ist man an der Börse auch wegen des Brandbriefs der Belegschaft geworden, die einen massiven Stellenabbau befürchtet. Ein Unternehmen in Not, so heißt es hier, das braucht aber Personal, das motiviert ist, eine Zukunft sieht und sich eben dafür auch einsetzt.
Ein Thema, das die Börse überdies beschäftigt, der Streit zwischen den USA und China um die Unabhängigkeit Hongkongs. Dieser Konflikt hat ja das Potenzial, das ohne dies sehr heikle Verhältnis zwischen Washington und Peking weiter zu belasten. Welchen Niederschlag hat das denn an den internationalen Börsen?
Das hat gestern schon die US-Börsen bewegt. In Asien gaben die Kurse dann am Morgen ebenfalls deutlich nach und auch an der Wall Street sieht es aktuell nicht gut aus. Der Dow Jones, der verliert aktuell 0,8% und die Nasdaq quasi um die Ecke, die leidet wegen des anderen Trump-Themas, nämlich dem Streit zwischen dem Präsidenten und den Konzernen der großen Social-Media-Plattformen, allen voran Twitter.
Zurück zu den DAX-Werten. Die Autos und die Lufthansa hatten wir. Blicken wir auf Wirecard. Da bekommt der Firmenchef wohl Ärger mit der BaFin, mit der Aufsichtsbehörde.
Ja, sie schaut sich an, ob ein Aktienkauf des Firmenchefs rechtens war. Der darf nämlich 30 Tage vor der Veröffentlichung des Geschäftsberichts keine Aktien des eigenen Unternehmens erwerben. Bei diesen Fristen versteht die Finanzaufsicht auch überhaupt keinen Spaß. Der Geschäftsbericht, der wurde ja bekanntermaßen schon verschoben, auch die Hauptversammlung. Es gab aber zwischendurch zum Beispiel auch Zahlen des Konzerns und darauf beruft man sich eben bei Wirecard beziehungsweise in der Konzernspitze. Nun wird man jetzt sehen, ob entsprechende Ausnahmeregeln, die es da auch gibt, greifen oder eben nicht.
Blick noch auf Nebenwerte.
Ja, Nebenwerte heute relativ unauffällig. Interessant vielleicht noch die Jacobs Kaffee Holding mit ihrem großen Börsengang, nicht in Frankfurt, aber sie hat 18 Milliarden Euro eingenommen. Kaffee, das war so das Argument auch der Anleger, geht natürlich immer.
Der Euro ziemlich stark, da ist die Rede von einem 2-Monats-Hoch. Wie kommt denn das zustande?
Der Euro mit einem Referenzkurs von 1,1136 Dollar in der Tat besonders stark. Das ist ein bisschen die Schwäche des Dollar. Die Umlaufrendite bleibt gleich bei minus 0,41%. Und der Goldpreis steigt, wenn die Börsen fallen, ist das nur logisch, auf 1.732 Dollar je feine Unze am Nachmittag.
Samir Ibrahim war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Jörg Biesler. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.